Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge bzw. zur dritten Special-Folge von Hass und Hetze im Internet, der Kampf gegen die Hater im Netz. Ich stelle mich nochmal ganz kurz vor, ich bin Patrick Seidel, bin hier zuständig für die Nachrichten bei Hitradio Antenne 1 und würde ja jetzt eigentlich überleiten zu Nico Auer aus Ostermanns Morgen, aber Nico Auer ist in dieser Folge nicht mit dabei. Ja, kurze Schweigeminute, das liegt aber jetzt nicht daran, weil Nico Auer keine Lust mehr hat oder Probleme hat mit der Zahl 13, sondern es hat ganz profane Gründe. Und zwar ist Nico jetzt gerade just in diesem Moment, wo wir diese Podcast-Folge aufzeichnen, terminlich verhindert. Und wir konnten diese Folge nicht verschieben, weil der Terminkalender unseres Gastes ziemlich voll ist, gerade jetzt in diesen Zeiten. Und deswegen ist da einiges aufeinander gekommen und wir haben dann gesagt, okay, komm, dann mache ich es halt alleine. Das ist natürlich nicht optimal, aber ich hoffe, es ist jetzt für euch kein Problem und ich bin ja eigentlich auch nicht jetzt alleine. Sondern es gibt noch eine zweite Besonderheit. Ich bin tatsächlich nicht bei uns im Sender in Stuttgart-Möhringen, sondern ich habe gesagt, komm, dann machen wir es mal so, dann komme ich doch mal zu euch. Dann komme ich mal zu euch ins Landeskriminalamt und Bettina Rommelfanger, die Leiterin der Taskforce gegen Hass und Hetze im Internet, hat gesagt, okay, komm vorbei, kein Problem, wir empfangen dich gerne. Und Bettina ist ja jetzt schon zum dritten Mal mit dabei. Bettina, herzlich willkommen nochmal.
Ich freue mich, schön, dass ich wieder hier sein darf.
Bettina, wir sind ja nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben uns auch Dr. Michael Blume eingeladen, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Und wir haben uns vorher abgesprochen, er hat mir das Du angeboten. Michael, genau. Es freut mich.
Ja, Podcast funktioniert so und wir können auch gleich klarstellen, gegen Nico läuft keine Fahndung. Er wäre im LKA willkommen, aber heute übernehme ich den Part mit.
Also Michael, wir haben die dritte Folge mit dir jetzt, Hass und Hetze im Internet. Wir gehen sozusagen mit dir auf die politische Ebene. In der ersten Folge haben wir ja mit Bettina gesprochen über das Allgemeine, über den Kampf des Landes Baden-Württemberg gegen Hass und Hetze. Ist ja eine extra Taskforce bei dem Landeskriminalamt eingerichtet worden. Genau. Folge 2, vor 2 Wochen, haben wir mit Nadine Berneis, Germany's Next, nicht Germany's Next Topmodel, sondern
aber nur, weil sie nicht teilgenommen hat.
Nur, weil sie nicht teilgenommen hat, sondern Miss Germany, das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen.
Das weiß ich natürlich nur zufällig. Nein, wir hatten einmal auch ein Gespräch mit Nadine gehabt, weil sie ja eben selber auch betroffen ist von Hass und Hetze.
Genau. Ja. Und da hatten wir eben mit ihr drüber gesprochen, wie sie das wahrgenommen hat und jetzt eben praktisch die politische Ebene, die ich auch nochmal ganz interessant finde, denn du erlebst einen ganz anderen Hass als die Nadine. Von wann fing denn der Hass gegen dich an? Also gab es da einen bestimmten Auslöser?
Ja, es hat bei mir schon eine längere Vorgeschichte. Also ich bin selbst evangelischer Christ mit einer Muslimin verheiratet und das hat nach dem 11. September schon den ersten Leuten nicht gepasst. Und da kam ja gerade das Internet auf und da kam vielleicht so einmal im Monat eine böse Mail, damit konnte man umgehen. So ab 2011 war ich auf so einer Prangerseite, Nürnberg 2.0, die ist inzwischen abgeschaltet, hat aber auch 10 Jahre gedauert, wo man dann quasi schon vorgemerkt war für Aburteilung nach der nationalen Revolution. Also so, da kam es dann aus der rechtsextremen Seite. 2015, 16 habe ich dann das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg geleitet. Wir haben 1.100 jesidische Frauen und Kinder aus dem Irak rausgeholt und in Sicherheit gebracht. Die Nadja Murad zum Beispiel dabei, die später den Friedensnobelpreis bekommen hat. Da war dann der Islamische Staat, da gab es dann Drohungen von islamistischer Seite und seit 2018 bin ich eben Antisemitismusbeauftragter und dann ist es explodiert. Ja. Also der Christ, der mit einer Muslimin verheiratet ist, die Jesidinnen geholfen hat, denen und beigestanden ist und mit den Juden arbeitet, da ging's ab. Jetzt habe ich sozusagen also keinen Tag mehr ohne Hass und Hetze. Diese Verschwörungsgläubigen glauben, ich habe ein Raumschiff im Garten und bin irgendwie Illuminat dritte Stufe. Und das stimmt, das ist dann eine andere Art von Hass. Es ist dann mehr so Vernichtungsfantasien. Es geht auch teilweise ins Sexualisierte, dass gesagt wird, ja, ob ich nicht ein Verhältnis hätte mit minderjährigen Asiatinnen oder meine Frau betrüge. Aber auch meine Frau wird direkt angegriffen, auch teilweise von E-Mail-Schreibern. Was wir geschafft haben, ist, es gibt quasi keine Bilder mit den Kindern. Ich hatte das ja schon früh quasi geahnt. Und die Kinder sind bisher davon verschont geblieben. Die gehen aber auch relativ cool damit um, weil sie sagen, Hass und Hetze ist so normal geworden. Das ist an jeder Schule gibt's das und so. Und Papa, das zeigt doch eigentlich nur, dass deine Arbeit irgendwie auch was bedeutet. Also ich komme klar, es ist natürlich nicht schön und ich habe regelmäßig Besprechungen mit der Sicherheit. Bettina und ich kennen uns gut der Innenminister hat auch eine Polizistin in mein Team geschickt, sodass jeden Tag diese ganzen Hassmails gesichtet werden. Und wenn was Gefährliches dabei ist, dann wird auch dagegen vorgegangen.
Wie ist das für dich? Also du hast gesagt, du kommst damit ganz gut klar, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich ja was bei einem macht auch, oder? Oder geht dir das komplett am Popo vorbei?
Nee, also ich habe natürlich am Anfang, wir lernen das ja nicht als Männer, über unsere Gefühle zu sprechen und so. Man tut dann immer so cool und Leute empfehlen einem, ach komm, ignorier's doch einfach oder so. Aber spätestens, als es dann auch gegen die Familie ging oder gegen mein Team, gegen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die will man ja schützen. Also da komme ich quasi mit der klassischen Männerrolle, komme ich da nicht mehr weiter. Und ich habe mir dann auch angewöhnt, darüber zu sprechen. Und zum Beispiel mal im Kabinett, also im Ministerrat, habe ich mal so eine Hassmail einfach vorgelesen, was man da so bekommt. Und der Effekt ist erstaunlich, dass eigentlich dann ganz viele Menschen kommen und erzählen, was ihnen so passiert. Man ist gar nicht alleine. Es sind Hunderte und Tausende Menschen in Umfrage bis zum Viertel der Bevölkerung, die schon mal Hassmails bekommen hat. Und das war zum Beispiel dann auch das Gespräch mit Nadine. Das war also gesagt haben, jetzt stellen wir uns gemeinsam hin und sprechen darüber. Das ist nicht eine Schwäche. Ich habe niemandem was getan, sondern ich muss mich nicht schämen, wenn ich angegriffen werde. Das ist ja, die Leute versuchen einen ja zu shamen. Sie machen Bodyshaming gegen Frauen, dass sie sagen, was weiß ich, du bist hässlich oder Vergewaltigung. Bei mir eben, ja, wir werden euch foltern und töten, also versuchen quasi Ängste zu triggern. Und da ist es, glaube ich, ganz arg wichtig, und das will ich ja auch sagen, das schafft niemand alleine. Sucht euch Unterstützung. Wenn ihr stark genug seid, geht an die Öffentlichkeit, sagt, das geht gar nicht. Aber sucht euch Unterstützung, wendet euch zum Beispiel an die Taskforce, an die Polizei. Niemand steht es auf Dauer alleine durch. Ich hätte das jetzt die ganzen Jahre, muss ich zugeben, nicht geschafft, ganz alleine. Aber seitdem ich drüber rede, geht's besser.
Hast du mal drüber nachgedacht zu sagen, so, ich will nicht mehr. Ich will kein Antisemitismusbeauftragte mehr sein. Ich will einfach nur noch einen Bürojob, 9-to-5.
Ja, so, ganz offen gesagt, ja. Also ich bin froh, dass ich nicht gewusst habe, was diese Beauftragung mit sich bringt. Ich bin ja ein Wissenschaftler und wollte eigentlich, also ich unterrichte total gerne und schreibe Bücher und dann rutscht man in so eine öffentliche Rolle rein und ist da eigentlich auch viel öfter quasi in der Öffentlichkeit. Man ist plötzlich ein Gesicht für ein Thema. Auf der anderen Seite ist mir klar, so viel bewegen konnte ich noch nie im Leben. Und ich habe im Irak keine Angst gehabt beim Sonderkontingent. Da fange ich doch in Baden-Württemberg nicht damit an, mir Angst einjagen zu lassen. Und es war dann so, dass einer der Trolle, der mich seit Jahren plagt, hat dann tatsächlich gesagt, er sei beteiligt gewesen am Suizid eines Journalisten. War stolz darauf, dass ich ein Journalist vom Spiegel war, das damals suizidiert hat. Und da ist mir klar geworden, selbst wenn ich heute zurücktreten würde, wenn ich sagen würde, ich mache nicht mehr mit, dann würden diese Leute erst recht weitermachen. Die würden uns sozusagen erst recht versuchen, fertig zu machen. Ich bin aus Facebook rausgegangen 2019, dann haben die gejubelt und haben gesagt, jetzt kriegen wir ihn auch noch aus Instagram und Twitter, jetzt X weg. Und dann bin ich biestig geworden. Da habe ich gesagt, so, jetzt weiche ich keinen Schritt mehr zurück und ich werde diesen Job noch ein paar Jahre machen und ich werde ihn richtig gut machen. Ich lasse mich von euch nicht in die Ecke treiben, genauso wie wir es ja auch mit Nadine oder anderen empfehlen, nicht zurückziehen. Nicht die Person, die angegriffen ist, ist schuld, sondern nur die Angreifer. Das habe ich auch immer den Jesidinnen gesagt. Nicht die Leute, die euch das angetan haben, dass die sagen, ihr habt die Ehre verloren. Aber die einzigen, die Ehre verloren haben, sind die Täter. Und ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht. Und die einzige Person, die sich schämen muss, ist der Täter und nie die Person, die angegriffen wird.
Kannst du dich denn noch an deinen ersten Hassposting erinnern? Und darf man sagen oder willst du sagen, was das war?
Ja, das war damals, schon 2003 oder 2004 war das eine E-Mail, wo einer geschrieben hat, früher hätte man solche Probleme mit den Muslimen mit der Handgranate erledigt und Adolf Hitler sollte mal wieder aufräumen. Das war auch das erste Mal, wo ich dann die Polizei eingeschaltet habe. Das weiß ich bis heute. Und die haben den auch tatsächlich ermittelt damals. Es war noch nicht so wie heute, dass man da wirklich schon wusste, wie man da vorgeht, sondern es gab eine sogenannte Gefährderansprache. Bettina kann da sicher mehr dazu sagen und ich weiß bis heute nicht, was aus dem Typen geworden ist, aber auf jeden Fall war dann Ruhe. Und das ist auch etwas, wo ich manchmal die Erfahrung mache, dass wenn die Polizei dann die Leute ermittelt und steht plötzlich bei denen vor der Tür, dass dann auch mancher Tasten hält, mancher Internet hält, dann plötzlich ganz klein wird.
Bettina, kannst du dich an den Fall noch erinnern, den Michael gerade angesprochen hat?
2003 war ich noch Polizeibeamtin im Land Niedersachsen. Aber ich kann mir das Prozedere schon vorstellen. Zwar eine Zeit, in der wir auch noch anders agiert haben, was Hass und Hetze angeht. Da sind wir mittlerweile in einem strukturierten Geschäftsprozess natürlich viel weiter. Haben das da qualitativ auf einen hohen Standard gebracht, je nachdem, welche Form von Hass oder Hate Speech vorgetragen wird von demjenigen, der da betroffen ist, fängt dann die Maschinerie an zu laufen. Und in dem Fall so eine Gefährderansprache, das ist natürlich ein sehr wirksames Mittel, weil gerade diejenigen, die da im Internet unterwegs sind und ihre Mails schreiben, das sind ja die, die eigentlich den direkten Affront scheuen, die eben Selbstwirksamkeit im analogen Leben vermissen und sich dann diesen Fame der Community im digitalen Leben holen, ja, und sich da einfach wirksamer fühlen, weil was sollen die, das habe ich auch gerade so bei deinen Darstellungen gedacht, Michael, was bringt denen das? Ja, also das einzige Ziel ist im Prinzip jemanden zum Rückzug zu bewegen. Ja, und das ist genau das, warum wir gemeinsam gegen vorgehen, weil das wollen wir eben nicht, ne? Dass man Menschen in die Schweigespirale treibt und gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich dafür entschieden haben, für die Gesellschaft, für die Demokratie einzutreten, die müssen wir unterstützen und da müssen wir auch ganz klar sagen, also da ist jeder Schritt zurück ist dann ein Erfolg für diejenigen, die den Hass verbreiten.
Aber Michael hat jetzt gerade was von der Gefährderansprache gesagt. Was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also das hört sich wahrscheinlich ein bisschen größer an, als es ist. Am Ende des Tages stehen Kolleginnen und Kollegen in der Tür und haben tatsächlich, führen die einfach eine Ansprache durch. Das und das ist der Vorwurf. Das und das haben wir gemeldet bekommen. Erstens, machen wir nicht. Zweitens, gehört sich nicht. Drittens, möglicherweise Strafbarkeit wird hier nicht gegeben sein, weil wenn strafbar ist und inkriminiert ist, dann reicht so eine Gefährdeansprache nicht. So nach dem Motto, das nächste Mal ist es aber müssen wir andere Maßnahmen aufziehen. Ne? Sondern das ist wirklich so Gefährdeansprache ist so ein so eine Art Du. Wir haben dich auf dem Schirm. Und bei vielen ist das natürlich einfach diese direkte Konfrontation mit der Polizei sehr wirksam und die ziehen sich dann zurück, gerade in dem Bereich.
Genau. Also ich habe dann erlebt, dass Leute ganz aufhören. Es gibt auch Leute, die fangen dann irgendwann wieder an nach ein paar Wochen. Also das ist richtig so dieses Zwanghafte, ja, die kommen da nicht raus. Aber ich halte das auch für sehr wirksam. Also bevor es die Strafbarkeit erreicht, dass man dann Leuten nochmal die Chance gibt, hey, du denkst, es ist anonym und du denkst, du bist Teil von einer Meute, die eine Frau jagt oder einen Mann jagt. Aber wir sehen dich und ich stimme da Bettina völlig zu. Was mir nämlich zum Beispiel Sorgen macht, ist tatsächlich, dass wir jetzt schon Leute haben, die sagen, ich kandidiere nicht mehr für einen Gemeinderat oder so oder für, ja. Und Demokratie lebt halt vom Mitmachen. Ja, also das ist sozusagen das Antisemitismus, das betrifft immer auch, aber niemals nur Jüdinnen und Juden. Wenn Leute sagen, hier, du Bürgermeisterin, ja, du bist eine Verbrecherin, du bist Teil der Verschwörung, oder die Beamtin in der Verwaltung, eine Reichsbürger sagt, es gibt die Bundesrepublik gar nicht, ja, das ist alles eine Handelsgesellschaft in Frankfurt, dann denkt man erstmal, die sind ja einfach nur verrückt. Aber wenn das dazu führt, dass dann Leute sagen, nee, dann kandidiere ich nicht mehr, dann das tue ich mir nicht an. Ich habe ja Kinder, Familie, ich möchte diesen Hass nicht, dann hätten die gewonnen. Wenn wir eines Tages nicht mehr genügend Leute haben, die sagen, ich bin bereit, mich in einer Partei, in einem Gremium zu engagieren, mich zu kandidieren, wählen zu lassen, dann ist die ganze Idee von Demokratie, wer dann am Ende. Und deswegen sehe ich das auch so. Also die Schweigespirale, ich verstehe jede Person, die sagt, ich will das nicht, ich ziehe mich dann zurück. Aber ich glaube, es braucht eben auch einige, die sagen, nee, umso öfter dieser Hass kommt, umso mehr müssen wir dagegen halten. Deswegen ist dieser Podcast auch so wertvoll.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Danke für das Kompliment. Wie ist denn das? Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast diesen ersten Hasspost angezeigt bei der Polizei. Bist du da rigoros und zeigst da wirklich alles an, was entsprechend strafrelevant ist? Oder sagst du auch mal, boah, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr?
Ja, also damals nicht. Damals war ich noch gar nicht so weit. Ich war einfach froh, dass es aufgehört hat. Aber inzwischen ist es schon so, dass ich denke, wenn ich nicht die Anzeige erstatte, also wenn den jemand nicht stoppt, diese Leute, es muss ja mal jemand sagen, stopp, ob es eine Gefährderansprache ist oder dann tatsächlich ein Verfahren. Es sind auch schon Leute vor Gericht. Und deswegen Kollegin, die Polizistin in meinem Team, wir bereiten es dann vor, wenn es dann tatsächlich die Strafbarkeitsschwelle auch erreicht haben kann, dann erstatte ich Anzeige. Das mache ich inzwischen also nicht, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich den Leuten irgendwie Rache antun will, sondern ich denke mir, wenn ich die Leute nicht stoppe, ich habe Polizei an meiner Seite, ich habe ein Ministerium, ich habe im Notfall Anwälte, also wenn ich die Leute nicht stoppe, wer soll es denn dann machen? Da kann ich doch nicht einer Vereinsvorsitzenden sagen, legen Sie sich mal bitte mit den Hatern an, ich habe aber gerade was Besseres zu tun, sondern da sehe ich schon meine Pflicht, so viel wie möglich von diesen Leuten auch einem Stoppschild entgegenzuhalten. Und gerade wenn es Jüngere sind, auch vielleicht zu sagen, du, also überleg dir wirklich, ob du diesen Weg weitergehen willst oder ob du jetzt nicht endlich mal anfängst, andere Menschen zu respektieren.
Gab es mal die Situation, dass du einem Hater gegenübergestanden bist?
Ja, das gibt's vereinzelt auch bei Veranstaltungen oder so etwas, dass dann Leute kommen oder dass Leute auch ankündigen und so. Und ich kann das bestätigen, was Bettina gesagt hat, dass dann die Leute eigentlich, wenn sie einem in die Augen schauen, die trauen sich meistens nicht mal, die ducken sich weg oder laufen weg oder so etwas, weil sie haben gedacht, sie üben Macht aus. Und wenn sie dann merken, die Person lässt sich gar nicht einschüchtern, das kennt man ja von Schulhöfen, ja. Oft sind die größten Mobber, die größten Bullies, wenn sie dann alleine sind, so klein mit Hut. Mhm. Und das kann ich bestätigen. Die sitzen allein und traurig vor ihrem Rechner und denken, sie sind die Jäger, aber in Wirklichkeit sind es im empirischen Normalfall als Wissenschaftler arme Würstchen.
Was mich auf die Palme bringt, ist, wenn dieses Argument der Meinungsfreiheit irgendwie gezogen wird. Ja, wir haben doch Meinungsfreiheit. Und warum wird denn das zensiert, in Anführungsstrichen? Wo ich dann immer denke so, es wird nicht zensiert? Wir kriegen ja auch oft den Vorwurf, dass wir ja immer nur das sagen, was die Regierung hören möchte. Was ja auch völliger Quatsch ist. Ja. Aber dass da tatsächlich so die Argumentation kommt, ja, das ist doch meine Meinung. Und dann denke ich mir, nee, das ist nicht deine Meinung. Das ist einfach Hass und Hetze. Und das hat mit Meinung in dem Sinne überhaupt nichts zu tun, oder?
Also jemand kann sagen, der Dr. Blume hat keine Ahnung, was Antisemitismus ist, dem seine Arbeit ist schlecht und sein Antisemitismusbericht hätte viel länger sein oder viel kürzer sein müssen. Und das ist alles Meinungsfreiheit, also quasi eine Kritik. Aber zu sagen, der Blume missbraucht seine Kinder, ist halt eine Lüge. Das ist dann nicht mehr eine Meinung, ja, und das ist auch keine Kritik mehr. Oder zu sagen, der Blume ist Teil der jüdischen Weltverschwörung und der möchte mit dem Ökomarxismus die Bundesbürger ausrotten. Leute, das ist keine Meinung mehr, das ist eine Lüge. Mhm. Du darfst über Fakten unterschiedliche Meinung sein. Ja, du kannst auch eine Radiosendung gut oder schlecht finden. Ja, aber zu behaupten, du würdest zum Beispiel Anweisungen aus dem Bundeskanzleramt bekommen, was du überhaupt senden darfst, ist halt einfach nicht wahr. Das ist dann einfach eine Lüge. Und das ist quasi der Unterschied. Du darfst über Fakten unterschiedliche Meinungen haben. Das ist Meinungsfreiheit. Aber das gibt dir nicht das Recht zu lügen, zu beschimpfen, zu verleumden, zu drohen. Und das möchten die Leute ja auch für sich selber nicht. Mhm. Dann sollst du es doch auch bitte bei anderen auch einfach lassen.
Ja, also manchmal hat man auch so das Gefühl, die schütten ihren ganzen Frust irgendwie auf einen ab auf einmal, ne? Also das ist.
Die Meinungsfreiheit ist ja auch gesetzlich geregelt. Es gibt ja den Artikel 5 im Grundgesetz, der die Meinungsfreiheit ja garantiert, aber nicht uneingeschränkt. Da gibt es einen Schrankentrias und der sagt ganz klar, ja, wenn es an die Ehre geht, an die Würde, wenn es an den Jugendschutz geht oder wenn andere Gesetze dadurch gebrochen werden, so wie zum Beispiel Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch, dann können wir keine uneingeschränkte Meinungsfreiheit gewähren und das ist auch genau richtig. Ja, es hat jedem seine eigene Meinung, aber nicht jedem seine eigenen Fakten.
Und man muss da tatsächlich auch zu sagen, die Meinungsfreiheit ist wirklich, die wird sehr weit ausgelegt von den Gerichten. Also ich weiß gar nicht, man darf ja zum Beispiel auch den Björn Höcke von der AfD, darf man ja Faschist nennen. Ist ja sozusagen vom Gericht bestätigt worden. Ich glaube sogar auch die Künast, weiß ich nicht. Ich glaube, die hat er auch verloren vor Gericht. Ich weiß aber nicht mehr, was
es gab mal ein Urteil, aber da sind sie ja in Revision gegangen.
Genau. Aber ich meine, immerhin gab es einen Richter, der sozusagen das als Meinung eben gewertet hat. Mhm. Ich weiß noch nicht mehr, was es war, aber weißt du es noch?
Was genau die Beleidigung war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dann durch Hate Aid zu der Zeit Unterstützung geholt hat. Das ist auch das Verfahren, wo durch Hate Aid bekannter wurde und die haben sie dann gerichtlich auch unterstützt und auch die Löschung durchgesetzt. Und da ist das zum ersten Mal auch so richtig in die Medien gekommen, dass es sich lohnt, gegen Hass und Hetze vorzugehen. Mhm. Und dass wir da auch gerade diese nichtstaatlichen Organisationen einfach ganz, ganz stark brauchen, so lange, bis wir gesetzliche Grundlagen haben, dass Polizei da einfach auch noch anders agieren kann, anders auch auf Netzbetreiber zugehen kann. Und im Moment sind wir ja da noch so ein bisschen in der Findungsphase, sag ich mal.
Aber
ja,
das ist schon...
Ich habe da auch selber eine sehr krasse Sache erlebt.
Ja, gerne.
Mhm. Genau, es war nämlich tatsächlich so, dass jemand geschrieben hat, irgendwo in Norddeutschland, ich sei ein Antisemit, und dann hat das Landgericht in Hamburg quasi in einem Verfahren, ich war weder beteiligt, ich wurde nicht angehört, ich wusste gar nicht mal, dass es das Verfahren gibt, hat quasi gesagt, okay, ja, das ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und plötzlich bekam ich eine Wust von Hass ab. Also wo Leute, ja, der Blum ist ein Antisemit, das hat das Gericht in Hamburg bestätigt. Oder so, ich sagte, Leute, was ist denn hier los, bitte? Ich habe nicht mal das Urteil bekommen. Also ich sozusagen wusste gar nicht, was los ist. Und da habe ich mich schon geärgert. Also da ist sozusagen, da wird der Begriff der Meinungsfreiheit so weit ausgelegt und irgendeine Richterin oder ein Richter in Hamburg entscheidet da, es ist okay, und wirft mich quasi vor die Trolle. Und da haben auch die Juristen ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mir das zu erklären. Weil ich gesagt habe, was soll denn das eigentlich? Also das ist so der Moment, wo du dir dann denkst, dann macht halt euren Dreck alleine. Ja, also dann, wenn das sozusagen da irgendjemand, der mich überhaupt nicht kennt, nicht mal nur um eine Stellungnahme gefragt hat, ja, dann einfach mal entscheidet, ja, das darf man sagen, dann kann sich hier jeder vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja, und das ist nach Jahren. Wir haben dann auch in anderen Verfahren, habe ich Recht bekommen oder so, aber das geistert bis heute rum. Angeblich hat irgendein Gericht, ich weiß nicht welches, ich weiß nur Hamburg, da eine Entscheidung getroffen. Ich konnte keinen Widerspruch einlegen, ich konnte mich überhaupt nicht dazu äußern. Da muss man halt schon sagen, bei allem Respekt vor unserer Justiz, die ich liebe und schätze, wir leben halt in einer Zeit, wo die einen immer noch mit Faxgeräten arbeiten und die anderen halt mit digitalen Medien. Und das merkt man manchmal auch. Das betrifft Gesundheitsämter, aber das betrifft manchmal offensichtlich auch Gerichte.
Achso, dieses Urteil gibt's wirklich?
Nehme ich an, ist es mir nie zugestellt worden. Ich habe mich nie dazu geäußert. Ich habe von Journalisten gehört, die haben mir dann Passagen, haben gesagt, Herr Blume, was sagen Sie dazu? Da waren auch grobe Fehler drin. Also da war dann zum Beispiel, da wurde dann gesagt, ich hätte einen israelischen Offizier kritisiert. Das war ein Brite, ja, und Christ, da war nie Israel, als der gelebt hat, gab es Israel noch gar nicht. Also wirklich Sachen, wo ich sage, die hätten ja wenigstens mal Wikipedia verwenden können, bevor sie ein Urteil raushauen. Und das sind solche Sachen, natürlich unsere Rechtsprechung, unsere Strukturen, die sind halt alle noch auf eine Zeit von analog. Da kam halt der Brief, kam halt irgendwie mit aufgeklebten Buchstaben im Briefumschlag irgendwie. Das war sicherlich auch ernst zu nehmen. Aber dass heute ein vielleicht etwas unterkomplexes Urteil aus Hamburg dann sofort Auswirkungen hat in Baden-Württemberg, ich nehme an, die Juristinnen und Juristen, die da vielleicht ein bisschen geschlammt haben, haben das vielleicht auch noch gar nicht begriffen.
Aber okay, also das ist jetzt sozusagen ein Urteil, von dem du jetzt nie gesehen hast, ja, nie zugestellt worden ist. Aber gibt es denn tatsächlich jetzt so ein Urteil, wo du gesagt hast, was dir zugestellt worden ist, wo du vielleicht auch mit dabei warst, wo du sagst, das kann ich nicht verstehen. Warum ist das jetzt als Meinungsfreiheit gewertet worden? Gibt es einen weiteren Fall?
Ja, also es war ja ein bisschen auch in der Öffentlichkeit oder sehr in der Öffentlichkeit, dass ich gegen Twitter gewonnen habe. Ja? Also da habt ihr ja vielleicht mitbekommen, weil ich so viel Hass und Hetze abbekomme, hat HateAid gesagt, Michael, das ist so toll dokumentiert, es tut uns ein bisschen leid, aber das ist so viel, dass du eigentlich der perfekte Fall bist, um mal Twitter dran zu erinnern, dass man nicht nur Geld verdienen kann, sondern auch eine Verantwortung hat. Also habe ich gesagt, na gut, machen wir. Okay, ist zwar jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber ich war auch ein paar Mal gegen den Islamischen Staat vor Gericht. Dann habe ich vor Elon Musk auch keinen Bammel. Und dann sind wir also vor Gericht gegangen und wir haben gewonnen in 6 von 7 Fällen und so weiter. Twitter legt sofort Einspruch ein, ja, sagt, nein, das gilt jetzt nur für den Blume, nicht für alle anderen. Und jetzt haltet euch fest, das Gericht legt fest, die zweite Verhandlung auf den März 2024.
Okay.
Also ich habe sozusagen gewonnen, aber es bringt jetzt nur mir was und wir wollen, dass eigentlich Twitter sich an die Regeln hält. Ich habe dann den Anwalt gebeten, schreiben Sie denen doch mal. Ich meine, das ist noch über ein Jahr hin, ob man das nicht ein bisschen beschleunigen kann, weil sie werden jetzt in diesem Moment, ja, wir sehen es ja jetzt gerade auch, wie auch die Hamas und andere Organisationen X missbrauchen und der Elon Musk dreht ja selber am Rad, ja. Könnten wir das nicht ein bisschen beschleunigen? Nein, es sei vorher kein Termin frei. Und das sind natürlich schon Sachen, da habe ich auch als Riesenfan von unserer Gewaltenteilung und als begeisterter Demokrat und so, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das zu erklären. Mhm. Herr Blume, Sie haben gewonnen und nächstes Jahr im März machen wir weiter. Wow.
Ja, das ist dann irgendwie, da malen die Mühlen etwas langsamer, oder?
Ja, und ich meine, das war, was wir vorher hatten. Jetzt stell dir mal vor, du bist eine Vorsitzende von einem Sportverein. Die Anwaltskosten, die Zeiten, die Presseanfragen, das steht doch keiner durch. Mhm. Das heißt sozusagen, da ist ja ein Ungleichgewicht. Die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger, ich werde ja wenigstens für das, was ich tue, noch bezahlt. Aber Leute gehen da in die Knie und ein Gerichtsverfahren von 1, 2, 3, 4 Jahren gegen eine riesen Anwaltskanzlei aus den USA, die haben 30 Anwälte oder so, ich habe 2, ja. Und ich arbeite in einem Staatsministerium, ja. Also da merkt man doch, das ist einfach noch nicht richtig. Deswegen ist zum Beispiel Hate Aid so wichtig und sind auch unsere Amadeo Antonio Stiftung und andere, OFEC, BD-Beratungsstelle, Connex, ja, dass die Leute im Notfall eine Telefonnummer haben, dass ihnen jemand hilft, weil alleine schafft man das nicht. Alleine kann sich doch kein Mensch mit Twitter anlegen. Stell dir vor, du würdest über Twitter monatelang angegriffen werden. Was willst du denn als normaler Mensch, sag ich mal, da machen? Selbst ich komme da an Grenzen mit all der Unterstützung, die ich auch vom Parlament kriege. Und da sage ich, also so kommen wir gegen die Konzerne nicht an.
Vor allem jetzt hat ja auch Elon Musk angekündigt, sich aus der EU möglicherweise zurückzuziehen mit seinem X, wie es jetzt heißt, nicht mehr Twitter, X, weil eben die Datenschutzregeln ein bisschen zu blöde sind. Also eigentlich die Hasskommentare, dass genau. Er da besser und schneller vorgehen muss, will er nicht.
Ich meine, da weiß ich nicht, wie du das siehst mit dir, aber das war quasi mein Ziel, dass ich gesagt habe, wenn wir gegen Twitter gewinnen, dann müssen sie europäisches Recht eben auch anwenden. Und ich weiß nicht ganz, ob euch das in eurer Arbeit helfen würde. Wie siehst du das?
Wenn sich X zurückzieht aus dem europäischen Raum, würde uns das definitiv helfen, weil eine ganz große Plattform, auf der Hass einfach auch zu sehr toleriert wird, einfach nicht mehr da wäre und uns keine Arbeit machen würde. Das große Problem ist einfach
aber im Moment... Aber nur ganz kurz, das Problem wäre nur verlagert worden. Ne?
Das Problem ist dann verlagert, ja. Aber am Ende des Tages gucke ich jetzt halt ein Stück weit auf den Zuständigkeitsbereich, den wir hier haben.
Ja,
ne?
Verstehe.
Das ist jetzt das Land Baden-Württemberg. Auch wenn ich da völlig bei dir bin, das ist ein Phänomen, das macht dann keinen Grenzen halt.
Ja. Genau, aber dann können wir also sagen, dear Elon Musk, don't mess with Baden-Württemberg.
Nicht mit the land.
Nicht mit the land, genau.
Nein, wir haben da einfach wirklich im Moment noch nicht die rechtliche Grundlage, die Gesetzesgrundlage, dass wir die Plattformen so in die Pflicht nehmen können, wie es nötig wäre, um solche Fälle auch schneller zu löschen oder auch einfach die Plattform da zu verpflichten. Der DSA hat zwar seit Ende August Gültigkeit für die großen...
DSA ist dieser Datenschutz.
Der Digital Service Act der Europäischen Union.
Ja,
genau. Hat seit Ende August Wirkung entfaltet für die großen Plattformen und da steht auch drin, dass die verpflichtet sind, Straftaten im Hasskriminalität zu melden. Aber der restliche Passus ist so aufgebläht und aufgeweicht. Also wenn Gefahr für Leib oder Leben einer Person, dann könnte und gemeldet werden. Also die eine Plattform sucht sich aus, ich melde es eigentlich nur dem europäischen, ich melde es nur Europol. Wir haben eine zentrale Meldestelle für Straftaten im Internet im Bundeskriminalamt, wo sie eigentlich hingehen sollen. Und wir haben tatsächlich bis heute eine Nullnummer. Da ist keine Meldung von einer großen Plattform eingegangen. Wenn wir die Institutionen wie die Meldestelle Respekt nicht hätten und Menschen, die wir auch über diesen Podcast animieren wollen, kommt zur Polizei, erstattet Anzeige bei Hass und Hetze, nehmt die Meldestellen in Anspruch, dann würden wir gar keine Zahlen bekommen. Ja, also von den Plattformen ist das leider nach wie vor eine Nullnummer.
Hm.
Auch wenn es Plattformen gibt, die sich, die kooperieren. Da kann man zum Beispiel TikTok benennen, die jetzt eine Kooperation mit der Meldestelle Respekt hat und die da auch wirklich bemüht sind, schnell zu löschen. Ja, und das ist schon, es gibt Lichtblicke, ja, und wir müssen einfach eine Handhabe haben, die Plattform noch ein bisschen mehr in die Verantwortung zu nehmen.
Wobei ich das Gefühl habe, TikTok ist gar nicht so das große Problem, oder? Also ich habe so das Gefühl, da ist es ja, TikTok ist ja so Friede, Freude, Eierkuchenwelt und Oder
sicherlich ist die Auseinandersetzung auf X, das ist ja eine Plattform der Politik und Medienschaffenden, ist, da geht es natürlich auch anders zur Sache als auf so einer Blümchen und Insta alles toll Plattform oder TikTok ist. Ja,
ja, wobei ich bei TikTok schon sehe, dass sehr viel Verschwörungsmythen verbreitet werden, auch teilweise bizarre über London und so weiter und auch ganz viel Antisemitismus. Aber was auf TikTok nicht so gut geht, ist einzelne Personen anzugreifen, weil einfach die Algorithmik anders funktioniert. Und das kannst du natürlich auf Facebook zum Beispiel oder auf Twitter, da kannst du über lange Zeit immer die gleiche Person angreifen. Und das macht es sozusagen. Also das ist ja nicht nur ein Hasskommentar, ja, das kann sich jeder vorstellen, das ist nicht schön, aber stellt euch einfach vor, das geht über Wochen und Monate. Und da eignet sich TikTok tatsächlich nicht. Da ist Twitter bzw. X, Facebook gefährlicher, teilweise Instagram. Ich glaube, Nadine hat auch viel über Instagram.
Ausschließlich
über Instagram den Hass bekommen. Die Leute bauen dann eine sogenannte parasoziale Beziehung auf. Also das heißt, sie versuchen, die Person auch zum Beispiel zu triggern, dass sie reagiert, ja, dass sie sich wehrt, dass sie sich verteidigt und so weiter. Und das ist natürlich tatsächlich von Plattform zu Plattform sehr verschieden.
Mhm. Wie war das eigentlich, Bettina? Ihr habt ja den Michael Blume unterstützt. Seid ihr da auch bei den Kommentaren sozusagen an eure Grenzen gekommen oder ist das sozusagen
also wir ermitteln
Daily Business gewesen?
Wir ermitteln jetzt von der Taskforce aus nicht aktiv in Strafverfahren. Wir unterstützen im Prinzip mit präventiven Botschaften, mit konzeptionellen Sensibilisierungskampagnen die große Gruppe aller Internetnutzenden und haben im Prinzip hier, um möglichst viele Menschen zu erreichen, mit dem Michael Blume und der Nadine Bernays zusammen ein Live-Q&A aufgenommen. Das kann man auch noch auf der Seite von der Polizei BW auf YouTube abrufen. Da ging es darum, Betroffenen eine Stimme zu geben. Also wir wollten einfach, dass Menschen uns zuhören, sich identifizieren mit dem Michael, mit der Nadine und sagen, ja, mir ist was Ähnliches passiert, ob das jetzt im Bereich, ich gehe in die Öffentlichkeit mit meinem Leben, mit meinem Wirken oder eben bei der Nadine ist ja auch so ein Stück weit, da wollen wir eine ganz große Masse von Menschen ansprechen, weil sie ja jetzt, ne, die ist nicht zu groß, nicht zu klein, die ist so, da finden sich ganz viele wieder, ja, also und die steht für die Botschaft, das kann jeden treffen, der im Internet unterwegs ist. Da muss man sich einfach auch im Klaren drüber sein. Das war unsere Botschaft in diesem Gespräch. Wir geben Betroffenen eine Stimme. Wie ist es mir damit ergangen? Was hat mir geholfen? Was hätte ich mir gewünscht? Dann standen die beiden für Fragen auch aus der Community zur Verfügung, um da einfach ihre Erfahrungen zu teilen. Und wir seitens der Taskforce /Initiative Toleranz im Netz einfach ganz klar unsere Website empfehlen, Möglichkeiten, Strategien, wie gehe ich damit um, herauszustellen und somit einfach auch darstellen, dass wir uns kümmern, dass wir offen sind, da auf verschiedene Formate mitzugehen, um einfach so viele Menschen wie möglich zu informieren und zu stärken, gegen Hass vorzugehen.
Das ist auch ganz wichtig, weil wenn du dir vorstellst, jemand ist direkt betroffen, ja, dann möchte die Person vielleicht erstmal Rat haben. Wie gehe ich damit um? Und zum Beispiel die Meldestelle Respekt macht das wirklich super. Man kann sich dort melden, man kann es hinschicken, man kann sich mit den Leuten beraten und dann wird gemeinsam entschieden, wie geht's weiter. Oder bei euch, ja, Connex, wenn es dann wirklich auch gefährlich ist. Die Ermittlung, die wirkliche Strafermittlung, das wäre ein Problem, wenn ich nie wüsste, ob ich jetzt mich mit Bettina berate, ob sie mich sozusagen berät und sagt, Michael, geh damit so oder so um. Oder ob ich gleich in einem Ermittlungsverfahren bin. Also deswegen finde ich dieses zweistufige System sozusagen ganz gut. Man kann Vertrauen aufbauen, man kann auch mal darüber sprechen, wo man sich unsicher ist. Und dann wird gemeinsam entschieden, wie es weitergeht. Das wäre, glaube ich, für Betroffene ganz schwierig, wenn du sagst, wenn du da anrufst, dann wird sofort eine Akte angelegt und du hast keine Mitsprache mehr, was eigentlich passiert. Weil in dem Moment willst du ja erstmal Rat und Hilfe. Und das ist, glaube ich, das macht mir super.
Und darum ist auch ganz wichtig für die Zuhörer, der Michael spricht nicht über aktuelle Ermittlungen. Das haben wir auch vorher so vereinbart. Das machen wir nicht, das macht die Polizei nicht, über aktuelle Ermittlungen oder Verfahren sprechen. Und das macht der Michael hier auch nicht. Also alles das, worüber er spricht, das sind abgeschlossene Ermittlungsverfahren. Das ist immer ein ganz wichtiger Hinweis.
Ja, das hatten wir auch öfter jetzt schon im Podcast, dass über laufende Ermittlungen nicht gesprochen werden darf, was natürlich für mich immer sehr schade ist. Aber natürlich können wir das von eurer Seite durchaus nachvollziehen. Aber journalistisch gesehen natürlich.
Menno.
Menno, genau. Aber Michael, sag mal, wie war denn das eigentlich? Du hast es schon gesagt, angedeutet mit deinen Kindern, also die gesagt haben, Papa, trotzdem super, dass du das machst, aber gab es trotzdem innerhalb deiner Familie, innerhalb deines Freundeskreises vielleicht Leute, die gesagt haben, boah, wir haben Angst um dich, dass dir tatsächlich was passieren könnte?
Ja. Also das ist auch ganz lieb. Da muss man richtig auch auf die Emotionen aufhören. Da gibt es Leute, die sagen, weißt du was, komm mal einfach ein Wochenende vorbei oder kling dich mal aus oder so oder mit der Familie oder so. Also wir kriegen sehr, sehr viel Support. Es ist natürlich auch so, dass das dadurch, dass es so viele Menschen betrifft, auch heute auf X zum Beispiel, solidarisieren sich auch bekannte Persönlichkeiten, die das ja selber auch teilweise erlebt haben und sagen, hey, der Blume macht eine gute Arbeit und wir stehen an seiner Seite. Also ich bekomme sehr, sehr viel Support und viele Leute bedanken sich und sagen, danke, dass du durch diesen Hass durchgehst und durch diese Verfahren und vor Gericht und so, weil das schützt uns ja alle und darum geht's mir. Also ich stehe das sozusagen durch, auch mit meiner Familie und mit meinem Team, weil ich denke, es bringt ja was für alle. Ich will einfach, dass in naher Zukunft diese Art des Hasses aufhört. Wir haben eh genug Probleme auf der Welt. Wir erhitzen unseren Planeten, wir haben Kriege. Kein Mensch braucht auch noch digitalen Hass. Ja? Und das deutsche Wort Hass und Hetze, da ist es ja dabei. Ja? Der Philosoph Blumenberg sagt das so schön, Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen. Also immer wenn die Dinge zu schnell werden, wenn alles zu krass wird, wenn Menschen nicht mehr mitkommen, dann fliegen Leute aus der Kurve. Und deswegen ist mein, merkst du vielleicht auch, dass ich versuche trotzdem fröhlich zu sein und trotzdem nicht dem Hass und der Hetze nachzugeben und trotzdem zu sagen, jetzt trinken wir mal ein Tässchen Kaffee. Weil wenn wir alle durchdrehen und wenn wir auf Hass mit Hass antworten und dann fliegt uns der Laden auseinander. Ja, es ist einfach, Leute, ich weiß, wenn man die Nachrichten verfolgt, denkt man, die Welt geht unter. Es gibt aber auch so viel Gutes da draußen. Nehmt euch in den Arm, tut mal was Schönes zusammen essen, spielt mal ein Brettspiel, ganz cool. Man kann auch mal ohne Internet. Und übrigens, Männer, man darf auch mal Gefühle zeigen und man darf sich auch mal in den Arm nehmen. Dann kommen wir viel besser durch diese Hass- und Hetzezeit durch.
Und ich kann auf jeden Fall das Golfspielen empfehlen. Da schalte ich am besten ab und vergesse alles. Ja?
Nee, das macht auch Donald Trump. Da hab ich
dann lieber mal eine Umarmung. Dann, ja,
genau. Okay, wow. Mein Hobby mal schön niedergemacht. Ist das jetzt auch schon Hass und Hetze?
Nee, ne? Nein. Das war jetzt Meinungsfreiheit.
Das war Meinungsfreiheit.
Wir können aber gern hinterher noch drüber sprechen, nicht, dass was hängen bleibt.
Ja, okay, genau. Genau so sehe ich das halt auch. Ne? Also, wir haben so viele Probleme auf der Welt und da braucht man jetzt nicht nur den Scheiß, ne? Auf gut Deutsch gesagt.
Genau.
Jetzt ist mir tatsächlich die Frage entfallen.
Ja, aber deswegen ist es ja auch so gut, dass sich der Podcast Zeit nimmt. Mehrere Episoden, Leute, man kann sich, ich hatte heute ein Gespräch mit einer Journalistin, die gemeint hat, sie hat 3 Minuten, ob ich ihr den Israel-Gaza-Konflikt erklären kann. Da muss ich sagen, es geht nicht in 3 Minuten. Mhm. Entweder wir nehmen uns wieder Zeit, wirklich, dass wir sagen, wir gehen in Themen rein oder es wird halt nichts. Die Leute, die aus der Hüfte schießen und vermeintlich auf alles eine Antwort haben, da sind wir ja wieder bei Lanz und Brecht. Egal.
Also, was würdest du hier sagen?
Ich würde es jetzt tun lassen.
Meinungsfreiheit.
Das ist Meinungsfreiheit.
Genau. Ich würde niemals da quasi weitergehen, aber ich sag mal so, es ist ja auch nicht schlimm, mal zu sagen, dass man was nicht weiß. Und vor allem habe ich das heute auch gemacht, dass ich der Journalistin gesagt habe, bei allem Respekt, in 3 Minuten kann niemand den Israel-Gaza-Konflikt darstellen. Geht einfach nicht.
Mhm. Nicke ich jetzt einfach mal zustimmend zu. Mir ist jetzt die Frage immer noch nicht eingefallen. Ich dachte, sie fällt mir jetzt ein, während du redest, aber irgendwie noch nicht.
Wir challengen ihn heute ganz schön.
Ja, also ich bin total überfordert heute.
Eine Runde Golf, oder? Also völlig okay, wenn du Golf.
Ich bin auch so total überfordert alleine, weißt du? Normalerweise
Nico fehlt. Nico, du fehlst, ja.
Genau, Nico würde mir jetzt aus der Patsche helfen, aber es geht jetzt gerade nicht. Gut, insofern versuche ich das jetzt hier nochmal ein bisschen zu retten. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du ja auch viel Feedback bekommen hast, hey, super, dass du das machst und hin und her. Gibt es da auch jemanden, der gesagt hat, hey, lass uns da zusammen was machen? Also lass uns da irgendwie vielleicht gemeinsam gegen vorgehen? Gab es da mal vielleicht einen Fall?
Ja, Bettina. Zum Beispiel, ja,
okay.
Mit Nadine zusammen, wo wir gesagt haben, wir gehen gemeinsam hin. Ich habe mich extra locker angezogen, mal nicht den üblichen Dress, den man im Staatsministerium trägt. Ich wollte, dass mich die Menschen sozusagen ein bisschen als Mensch sehen. Das ist überhaupt nicht glamourös, aber das ist ja, wir sehen doch alle meistens nicht glamourös aus, also von Patrick abgesehen.
Ja, Gott. Ja, genau. jetzt holt aber auch die charmante Keule raus.
Genau. So. Und dann eben Hate-Aid, die quasi gesagt haben, hey, dieser Hass, der ist sozusagen ein guter Fall. Also da ist sozusagen und lass uns da gemeinsam gegen Twitter vorgehen, ja. Anwalt Jun, Chanjo Jun, toller Anwalt aus Würzburg, der ganz viel gegen Hass und Hetze, der hat zum Beispiel als einmal eine Staatsanwaltschaft in Sachsen in einem wirklich krassen Fall das Verfahren einfach eingestellt hat, hat er einfach ein cooles Video gedreht und hat diese Begründung der Staatsanwaltschaft in Sachsen auseinandergenommen. Das hat mich, ich gebe das zu, ich hatte Tränen in den Augen, dass ein Mensch, dem ich bis dahin noch gar nicht begegnet war, einfach sagt, hey, das kannst du so nicht hinnehmen, und dann setzt sich ein Anwalt hin und dreht ein Video und sagt, guckt euch mal diese schwache Begründung an, und eigentlich ist das echt fies, was da mit dem Blume geschieht. Da sitzt du schon mal mit einem Tränchen zu Hause und denkst dir, okay, es sind auch nicht alle Leute verrückt geworden. Es sind ganz viele tolle Leute da draußen.
Das ist ganz wichtig. Es gibt ganz viele, und die Mehrheit der Menschen da draußen ist toll und freundlich und zugewandt und kann sich auch respektvoll artikulieren, analog und digital. Und darum ist es wichtig, dass man das auch mal hier bemerkt. Es hört sich ein bisschen an, als wäre die ganze Welt Mischugge und es laufen nur irre Menschen, die andere hassen, durch die Gegend. So ist es überhaupt nicht. Ich habe das auch in einer anderen Folge schon mal gesagt. Die Anzahl der Haterinnen und Hater, die uns wirklich beschäftigen im inkriminierten Bereich, das sind etwa 5% der Menschen, die das Internet nutzen. Und wenn die 95%, die sich entsprechend vernünftig artikulieren können, wenn die lauter sind und wenn die dagegen vorgehen, wenn die sich beispringen, Zivilcourage auch im Netz zeigen, lasst niemanden allein mit solchen Nachrichten, sondern entblößt den Hater, dann seid ihr auch lauter, dann geht es euch auch besser. Also niemand muss mit Hass allein bleiben, und vertraut darauf, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich wirklich auf freundliche, respektvolle Kommunikation konzentrieren und zurückziehen. Und genauso ist es richtig, dass es ganz viele Institutionen und Menschen gibt, die denjenigen, die Hass erfahren, zu Hilfe stehen. Und das ist bei dir Hate-Aid, das ist der Weiße Ring, das ist gerade im Bereich antisemitische Hetze, ist es die OFEC. Wir haben ganz tolle Partner und Ansprechstellen auf unserer Website, Initiative Toleranz im Netz, einfach mal googeln. Da gibt es ganz viele Ansprechstellen genau für jedes spezifische Problem, Meldestellen, wo ihr das melden könnt, wenn ihr nicht direkt zur Polizei kommen wollt, und auch Angebote für Lehrende, Vereine, wo man Bildungsangebote buchen kann, wo man einfach ein geführtes strategisches Konzept zusammen umsetzen kann, ins Gespräch kommen kann, ein bisschen eine Fibel an die Hand, wie gehe ich damit um, mit meiner Gruppe, mit meiner Klasse. Also einfach mal auf die Website schauen, und da wird euch geholfen.
Ja, und das will ich unterstreichen, auch aus meiner Arbeit als Antisemitismusbeauftragter. Das ist genau die gleiche Situation. Natürlich gibt es Antisemiten und Menschen, die einen Hass auf Juden haben und Verschwörungsmythen glauben. Und ich sag mal, die allermeisten Menschen haben auch noch immer so Versatzstücke. Man hat gehört und so weiter. Das hat man ja einfach geerbt. Und trotzdem sind die allermeisten Menschen nicht antisemitisch. Und weil ich jetzt Lanz und Brecht zweimal kritisiert habe, will ich auch mal sagen, ich glaube auch nicht, dass die beiden antisemitisch sind. Nein. Sondern die haben in einer Stresssituation einen Podcast aufgenommen und haben ein bisschen schneller geredet als gedacht. Und da waren blöde Aussagen drin. Das kritisiere ich. Und trotzdem würde ich sagen, hey, wenn da mal der Sturm vorüber ist und die beiden selber mal ins Nachdenken kommen, werden sie auch selber merken, das war jetzt nicht die Meisterleistung, haben sich ja auch schon mal so halb entschuldigt. Die allermeisten Menschen sind okay. Und es darf auch mal jedem was schief gehen in der Welt, ja.
Ich wollte gerade sagen.
Ist sozusagen, stelle ich mich dem selber, dass ich gesagt, das war jetzt blöd von mir, habe ich vielleicht mal sogar die Kraft, mich bei jemandem zu entschuldigen, wo ich vielleicht mal wirklich zu ruppig war. Oder glaube ich von mir selber, ich mache alles richtig und eskaliere immer weiter. Und das würde ich völlig recht geben, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz.
Ich wollte gerade sagen, also was mir so auffällt, ne, wenn jemand was Dummes sagt, dann kommt ja sofort die Hasswelle. Also du kannst ja gar nicht so schnell gucken, wie du dich entschuldigen könntest. Ne? Und das einfach tatsächlich, wir machen alle Fehler.
Genau.
Wir machen alle Fehler im Handeln, das, was wir sagen, und da muss einem auch mal die Zeit und auch die Möglichkeit gegeben werden, sich zu entschuldigen. Und vor allem muss dann auch das sozusagen angenommen werden. Ne? Also nicht so, nee, das meint er ja sowieso nicht ernst. Wo ich denke so, meine Gott, also was geht in dir vor? Also du hast wohl noch nie einen Fehler gemacht und noch nie was genau. Falsches gesagt. Und das finde ich tatsächlich immer dieses, dann stürzen sich alle auf den, möglicherweise auch noch eine große Tageszeitung mit vier Buchstaben. Dann wird das auseinandergenommen, das bis zum letzten, und dann wird sozusagen der Mensch medial fertig gemacht.
Genau. Und also, um das auch mal zu sagen, auch der Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus ist ein Mensch. Und ich habe genauso wie alle anderen auch, bin ich aufgewachsen mit bestimmten Vorstellungen, antisemitisch, rassistisch, sexistisch, und die musste ich dann auch erstmal aufarbeiten. Und zum Teil ist es jetzt noch, wir haben vorher drüber gelacht, Bettina und ich, dass ich zum Beispiel zugeben kann, dass ich als Mann nicht unbedingt ein guter Autofahrer bin. Ja, das ist etwas, das normalerweise denken wir ja alle, wir sind zu den perfekten Autofahrern, wie wir es in Umfragen irgendwie 80% der Leute glauben, sie sind überdurchschnittlich gute Autofahrer, was empirisch, statistisch nicht hinhauen kann.
Vor allem täglich auf der Autobahn sieht man das auch.
Genau. Und deswegen, ich glaube, das ist genau das, eine Fehlerkultur zu haben, anzuerkennen, dass niemand perfekt ist. Ich soll nicht jemanden haten, weil sie vielleicht oder er vielleicht mal was Dummes gesagt hat, und ich darf mir auch selber zugestehen, dazu zu lernen. Das ist, glaube ich, worum es für uns alle ankommt. Du hast es vorher so schön gesagt, die Leute, die laden ihren Hass ab. Und das ist genau, man nennt es in der Psychologie Externalisierung. Der Fachbegriff in der Politikwissenschaft ist Dualismus. Das heißt, ich spalte das, was mich an mir selber stört, das spalte ich ab und schiebe das anderen unter. Ja, also ich will zum Beispiel reich werden, dann sage ich, ja, die Juden sind gierig. Oder ich will zum Beispiel bewundert werden und sage ich, ja, die Miss Germany, die ist aber eine ganz schlimme. Oder ich fühle mich selber, ich habe ein geringes Selbstbewusstsein, und dann sage ich, ja, aber meine Hautfarbe ist besser als deine. Das heißt, eigentlich sind es innere Probleme dieser Menschen, die sie dann abspalten und auf andere werfen, ja, diesen Dualismus. Es ist immer eigentlich sozusagen der eigene Hass. Und das Beste, was man dagegen tun kann, ist deswegen, ob das Antisemitismus ist, Rassismus ist, Sexismus ist, fang bei dir selber an. Check mal sozusagen, wie ist es bei dir selber, wo hast du Vorteile? Und ich muss euch sagen, ich war wirklich auf allen Kontinenten und mit Angehörigen aller Religionen ich habe die wildesten Sachen erlebt schon. Und mir ist nie auf dieser Welt eine Gruppe begegnet, die nur aus guten oder nur aus schlechten Menschen bestanden hätte, sondern es ist immer eine Mischung. Und ehrlich gesagt sind wir doch alle so, dass wir mal bessere und schlechtere Tage haben. Und wer quasi sagt, also Herr Blume, bei uns gibt's keinen Antisemitismus, aber bei denen müssen Sie mal nachschauen, dann denke ich mir, okay, alles klar. Wer nicht mal bereit ist, sozusagen, ihr kennt ja den Spruch, ja, wer mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen halt drei Finger zurück.
Ich frage für einen Freund.
Für einen Freund, genau. Also Leute da draußen, es ist nicht schlimm, Fehler zu haben. Die haben sogar wir drei hier, von Patrick abgesehen.
Ja, ich nicht. Ich habe nie Fehler gemacht.
Vor allem nicht sollen wir nach deinem Golfhandy gucken?
Lieber nicht. Kniffen, das nochmal aufzuwärmen.
Genau. Lieber nicht.
Genau, aber du kennst ihn jetzt schon länger, Bettina, genau. Also nee, also wirklich unser...
Das ist ja schon fast Mobbing hier, aber okay, weiter, wir machen weiter.
Genau, so geht's los, Leute, so geht's los, genau. Und es lässt sich lachen. Also ich bin mal gefragt worden, Michael, wie unterscheidest du mit den Religiösen? Wann ist fromm zu fromm? Wann wird's fundamentalistisch und so? Und da habe ich gesagt, mit fromm habe ich gar kein Problem. Das Problem beginnt immer dann, wenn Menschen nicht mehr über sich selber lachen können. Mhm. Das ist der Punkt, wenn du mit Leuten zu tun hast, die so von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt sind, dass sie nicht mal sagen können, naja, eigentlich weiß ich habe auch meine Schwächen, dann empfehle ich Sicherheitsabstand.
Ich greife nochmal ganz kurz zum Schluss, also was du gesagt hast, Bettina, auf, und zwar das Gegenhalten. Ne? Also ich habe das oft gemacht, wenn ich gesehen habe, da ist jemand beleidigt worden oder so, dass ich wirklich dagegen gehalten habe und mit Argumenten. Ne? Also natürlich nicht mit Gegenhass, das wäre vollkommen Blödsinn.
Ganz wichtig, nicht selber strafbar machen.
Wobei mir manchmal, ehrlicherweise, mir liegen manchmal Worte auf der Zunge, wo ich denke, oh, das würde ich jetzt so gerne schreiben, aber denke so, nee.
Ne? Ja, aber denken auch, mir auch. Ich gebe es zu, Leute, nach all den Jahren.
Aber es ist ja auch legitim, glaube ich, weißt du? Also wenn,
man muss es ja irgendwo auch kompensieren.
Ja, genau. Ja? Aber denken ist ja okay, nur nicht. Ne, ja. So.
Nicht schreiben, nicht senden.
Nicht schreiben, nicht senden, aber denken ist okay. Und man merkt dann auch relativ schnell, wenn man zu mehreren ist und dagegen hält, dass da
nichts mehr kommt.
Nichts mehr kommt. Das ist heiße Luft.
Genau.
Das ist so ein bisschen, weg ist es.
Das ist das Allerletzte, was die wollten. Ja, Gegenwind. Die wollten eigentlich, dass derjenige, der den Hass abbekommt, zurücktritt, dass es dem schlecht geht, dass der Ruhe gibt, ja, unsichtbar wird am liebsten. Und wenn sie dann selber plötzlich damit konfrontiert werden, das ist ja ein bisschen wie in einer analogen Welt auch. Ne? Plötzlich muss ich mich damit beschäftigen, kriege ich das Ganze reflektiert. Und das wollte ich eigentlich gar nicht, ist mir viel zu anstrengend.
Und vor allem so ein bisschen das Totschlagargument von denen ist ja dann meistens immer, denken sie, dass man dann beleidigt wird als ja grün versüfftes Schlaf. Schlafschaf oder so, wo ich denke so, okay, wow, mehr hast du nicht drauf. Naja gut, dann ist die Diskussion hiermit beendet. So. Aber ja, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe euch auch.
Absolut.
Bettina. Super, genau. Es war super perfekt, nur Nico hat gefehlt.
Ja. Um das nochmal aufzugreifen. Ja, Nico, Mensch, nächstes Mal hoffentlich bist du wieder mit dabei. Und Bettina, wie gesagt, dreimal schon bei uns im Podcast gewesen. Mal sehen, vielleicht schaffst du es noch ein viertes Mal.
Du, jederzeit gern.
Jederzeit gern. Und vielleicht hören wir uns ja auch nochmal, Michael.
Sehr gerne. Hat riesen Spaß gemacht und danke allen, die dabei geblieben sind.
Ja.
Genau. Und seid immer alle schön lieb zueinander.
Genau.
Ich hätte es nicht besser sagen können und damit beenden wir das jetzt auch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schön, dass ihr uns zugehört habt und vielen Dank an euch beide nochmal.
Sehr gerne.
Viel Liebe da draußen. Ciao.
Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.